wird man extrem in die Diskussion hineinnehmen müssen, ob die Billable Hour tatsächlich die Vergütung der Zukunft ist. Denn am Ende geht es darum, welchen Wert hat mein Output für den Mandanten? Und dieser Wert bemisst sich nicht, wie viele Stunden habe ich daran gesessen, sondern tatsächlich, welchen ökonomischen Impact hat es? Welches Problem löse ich für den Mandanten? Und was ist es ihm wert, dafür zu zahlen?
Wenn man heute über künstliche Intelligenz und den Einfluss auf Juristen und Anwälte spricht, dann denken viele, der Algorithmus übernimmt bald das Kommando. Die Zukunft der Kanzleien bedeutet Roboter statt Robenträger. Mein heutiger Gast hingegen glaubt, dass genau das Gegenteil passieren wird. KI, so sagt er, nimmt uns die Roboterarbeit ab und zwingt uns damit, wieder Mensch zu werden. Und er führt im heutigen Interview näher aus, was das für die Zukunft der Anwälte, aber auch für andere Berater und Dienstleister bedeuten wird. Coaches, Berater und Anwälte in Zeiten von KI, darüber möchte ich sprechen mit Erik Romba. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei Osborne Clark in Berlin und heute einer der führenden Anwälte in Deutschland, wenn es um die Beratung in kapitalmarktrechtlichen Fragen an der Schnittstelle zur Digitalisierung geht. Erik Romba ist bekannt für sein unkonventionelles Denken, das werdet ihr gleich hören, und für seine innovativen Ansätze im Plattform- und Blockchain-geprägten Umfeld seiner Mandanten. Hallo Erik, schön, dass du da bist.
Kai, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Erik, was darf ich mir denn als Laie unter kapitalmarktrechtlicher Beratung vorstellen? Das klingt sehr komplex. Kannst du das mal knackig machen?
Gerne, ich probiere das. Stell dir den Kapitalmarkt vor als den Motorraum unserer Wirtschaft. Dort fließt Geld. Von denen, die es haben, Investoren. Und es gibt diejenigen, die es suchen, die Unternehmen für Investitionen, Innovationen. Und was ich mache, ist im Grunde, ich versuche, die Verkehrsregeln zu erklären, sicherzustellen, dass Geldflüsse stattfinden, sicherzustellen, dass, wenn man in diesem Bild bleiben möchte, niemand verunfallt. Und das Spannende, was du hattest es betont, ich arbeite stark an der Schnittstelle zur Digitalisierung, ist, dass wir bauen gerade neue Straßen. Wir bauen gerade neue High-Speed-Trusten mit Blockchain, mit digitalen Assets. Wir digitalisieren Werte und ich versuche, das in die richtige Richtung zu bringen und auch zu schauen, dass es immer in den Leitplanken der bestehenden Regeln ist oder eben Infrastruktur mit neu aufzubauen und in ein rechtliches Korsett zu bringen.
Das ist ja ein komplexes Thema und noch komplexer wird es, wenn wir uns jetzt mit KI befassen. Erstmal im Status quo heißt heute. Wo ändert sich denn, du erlebst den Alltag einer Großkanzlei ja jeden Tag. Was verändert KI denn heute schon konkret? Heißt, wo nutzt ihr es heute schon?
Naja, KI ist ein massiver Beschleuniger. Wir selbst als Kanzlei nutzen KI-Systeme wie Legora oder HW, um zwei Anbieter zu nennen, unbezahlte Werbung. Wir haben ein eigenes GPT, was auf unseren Geräten, auf unserer Infrastruktur läuft, das alle Mitarbeiter benutzen können. Und was sich verändert, ist ganz klar, wir haben früher als Beispiel Stunden und Tage damit verbracht, riesige Datenräume zu durchsuchen, wenn man eine Due Diligence macht, oder Standardverträge zu prüfen. Und das macht die KI heute in wenigen Minuten mit einer hohen Präzision und mal das überspitzte Bild zeichnen, zum Teil besser als der übermüdete Associate, der nachts um drei noch Daten sichten muss und sich durch PDFs klickt. Mhm. Aber die wichtigste Änderung aus meiner Sicht ist, dadurch bleibt mehr Raum für das Warum. Ich kann mich viel stärker als Stratege positionieren. Ich kann viel stärker schauen, was braucht der Mandant eigentlich in Verhandlungen, die Zwischentöne lesen. KI liefert mir Fakten und was ich liefern muss, ist mehr die in Anführungsstrichen Weisheit und die Einordnung dessen, was die KI mir als Grundlage liefert.
Du hattest eben genannt Harvey und wie hieß das andere?
Legora.
Legora. Das sind interne, das heißt nur für Juristen zugängliche, auf Lizenz erworbene
Chat-Systeme. Genau, das sind GPT-Startups, die sich fokussiert haben auf den Rechtsmarkt.
Okay.
Mit dem Einsatz von KI-Tools, die gerade spezifisch auf rechtliche Anwendungsfälle ausgelegt sind und ihre Modelle so gebaut haben, dass sie eben für den Nutzen von Anwälten und Rechtsberatung fokussiert
sind. Verstehe. Ja, also da wird es Einfluss, massiven Einfluss geben von KI. Ich habe mal geschaut, da gibt es Thomson Reuters Future of Professionals Report von vor anderthalb Jahren. Demnach sagen 77 der befragten Juristen, dass KI in den nächsten Jahren einen hohen und transformierenden Einfluss hat. Zugleich sagen 80% der Legal Professionals, dass die KI Rechtsrat selbst gibt, ist unethisch. So, man kann jetzt sagen, wir haben eine hohe Wirkungserwartung, aber ganz klare Grenzen, spätestens ethische.
Ja, dass dir eine KI Rechtsrat erteilt, wir sehen das ja in anderen Bereichen, schon in regulierten Industrien. Wenn ich mir die Medizin angucke, da wird ja dann auch Dr. Google befragt und es wird immer gesagt, bitte zum Arzt gehen oder mit dem Apotheker sprechen. Das wird auch hier bleiben. KI im Bereich der Rechtsberatung hat einfach den Zweck, dass es mir die Fleißarbeit abnimmt, die Commodity Work abnimmt und mir dadurch mehr Freiraum schafft. Und die Zahlen, die du genannt hast, sind, glaube ich, ganz eindrücklich, spiegeln auf der anderen Seite aber auch deutlich wider, dass noch eine Zurückhaltung da ist. Und man könnte auch überspitzt sagen, die Zurückhaltung kommt daher, weil vielen bewusst ist, welchen Impact es hat. In persönlichen Diskussionen sage ich immer den Satz, AI will eat law for breakfast. Wir sind keine produzierenden Industrie, wir sind eine Kopfindustrie. Und da setzt AI gerade an.
Doch wenn wir jetzt mal auf diejenigen gucken, die zukünftige Anwälte werden. Ich würde gerne mal auf die angehenden Juristinnen und Juristen schauen. Ich käme jetzt mal mit der These, wer KI aus der juristischen Ausbildung raushält, verletzt doch eigentlich seine Ausbildungsverantwortung, oder?
Ja, das ist sicherlich eine These, die man so sagen kann und auch weiter verfolgen kann. Denn am Ende des Tages hält die Technologie ja nicht auf. Sie wird sich weiterentwickeln und Systeme zu nutzen im Bereich der KI heißt ja am Ende nicht, juristischen Sachverstand anzuwenden. Im Gegenteil. Es ist so ein bisschen, es wird intensiver. Ich habe die Commodity Work nicht mehr, aber ich nenne es so, die kognitive Athletik reinhaben. Ich muss mich verändern. Es ist wie im Sport. Wenn du immer nur joggen musst und dann auf einmal sprinten sollst, dann wird das nicht gut funktionieren.
Kognitive Athletik, das gefällt mir sehr gut. Muss ich gleich mal aufschreiben. Wenn wir das mal übersetzen in das, was jetzt Ausbildung heißt, wie müssten demnach Klausuren oder wie müsste denn im Ausbildungslehrgang oder in den juristischen Fakultäten der Lehrplan insgesamt geändert werden, dass wir diese Sprünge hinkriegen.
Also ich habe da sicherlich kein Allheilmittel oder eine große Idee einer großen Reform, aber ich glaube, man lernt das Handwerk durch Tun. Wenn die KI aber den ersten Entwurf schreibt, dann fehlt der Lerneffekt, denn er fehlt auch der Lerneffekt des Scheiterns am leeren Blatt Papier. Mhm. Und deswegen müssen wir in der Ausbildung meines Erachtens nach auch anders denken. So ein bisschen umparken im Kopf. Wir müssen vom reinen Abarbeiten hin zum Reviewen und Verstehen kommen. Wir müssen gerade junge Juristen, auch Berufsanfänger, viel mehr schon in strategische Themen einbinden, die viel mehr, wenn man das Bild bemühen möchte, zu jungen Piloten machen, anstatt einfach nur sie im Maschinenraum zu wissen und dass sie dort ordentlich Kohlen in die Maschine reinschaufeln, sondern sie müssen einen anderen Blick auf ihre Arbeit haben. Und das geht dann schon los in der Universität. Dort muss man lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Also das Prompting, was zwangsläufig für eine KI und Anwendung gebraucht wird, damit ich sie ordentlich nutzen kann. Und das ist, glaube ich, wesentlich auch in der universitären Ausbildung hier einen anderen Ansatz zu wählen.
Das heißt, es bräuchte eigentlich ein Pflichtmodul KI für Juristen ganz früh.
Prompting für Juristen als Workshop oder als Fach, genauso Wissensorganisation, Wissensmanagement. Also die ganzen Fragen, wie strukturiere ich eigentlich Wissen, wie frage ich das ab, welche unterschiedlichen Themen gibt es und Modelle im Prompting. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich und vielleicht auch genau auf diese Situationen die Ausbildung ausrichten, mal zu sagen, hier ist eine Klausur und das ist der erste Entwurf eines KI-Modells und jetzt macht ihr den Review und bearbeitet das und gebt Feedback und nicht den Sachverhalt und dann soll ich darauf eine Antwort finden und die Lösung, sondern genau in die Rolle kommen, die ich derzeit in meinem beruflichen Alltag erlebe.
Ja, das heißt eigentlich nicht nur Prompting, sondern es geht ja um juristische Urteilsbildung im Umgang mit KI, ne?
Definitiv. Also KI ist nicht allwissend. Also, am Ende ist es eine Maschine. Am Ende sind es Algorithmen, ist das Mathematik. Insofern muss man auch immer eine kritische Distanz zu den Ergebnissen haben. Aber das lernt man nicht, indem man etwas auswendig lernt, sondern indem man Strukturen erkennt, indem man natürlich Erfahrung sammeln kann. Und das lernt man nicht, wenn man nur schreibt, sondern auch rausgeht und auch in Mandaten direkt mit dabei ist.
Ja, wir könnten ja jetzt sagen, es läuft auf den sogenannten Augmented Lawyer hinaus. Ja? Und das bedeutet jetzt, ich komme jetzt mal mit einer Idee, wenn man also den Anwalt der Zukunft nicht als Ersatz, sondern als Augmented Lawyer denken. Was heißt denn das dann für Führung, also für Leadership in Kanzleien? Es ist ja auch ein Leadership-Coach-Podcast, den wir ja machen, wenn man es mal über vielleicht sogar auf andere Beratungsberufe, Boston Consulting bis zu kleinen mittelständischen Beratern übertragen. Was können wir denn jetzt möglicherweise für Leadership-Erwartungen ableiten aus der Zeit von KI?
Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Was heißt denn Leadership im Kontext Anwalt sein und KI? Es herrscht ja immer noch so ein bisschen dieses Bild des allwissenden, in Anführungsstrichen Patriarchen, des Partners in einer Kanzlei. Fernsehserien
John
geben
Grisham.
Da auch genau ein Bild, wie das auszusehen hat. Ich glaube, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist, dass der Partner eigentlich wie ein Coach agieren muss. Mhm. Denn wenn das Fachwissen durch KI überall verfügbar ist, dann ist am Ende meine Währung als Partner einer Kanzlei, als Führungskraft Vertrauen und Orientierung. Und das muss ich eben vorleben. Genauso mit der Unsicherheit, wie gehe ich um mit diesen neuen Modellen? Was macht es mit unserer Pricing-Struktur? Was macht es mit unserem Output? Und ganz, ganz wesentlich für mich ist das Thema Empathie. Empathie schwingt immer so mit, ist ein Soft-Skill, was ich mitbringen soll als Jurist und als Anwalt. Meines Erachtens nach wird das wesentlicher und es ist ein Hard-Skill, was ich gerade auch zeigen muss in Verhandlungen, im Umgang mit Mandanten, weil das kann den Unterschied machen. Wenn ich Commodity-Work durch AI habe, die erledigt wird, dann geht es um, was ist mein Value-Add? Was kann ich zusätzlich noch raufgeben? Und am Ende des Tages muss ich halt auch technologisch offen bleiben. Wenn ich Berührungsängste habe, dann wird das sicherlich schwierig in Zeiten des schnellen Wandels. Und gerade das Thema AI hat eine große Geschwindigkeit. Da muss ich die Tools, die mein Team nutzt, verstehen. Ich muss als Leader sagen, okay, am Ende was macht mich aus? Das ist Menschlichkeit plus Technologieoffenheit.
Ja, also die Soft-Skill-Ebene von Empathie und auf Menschen einzugehen, die wird ja fast floskelartig in allen Trainings bemüht, das sei wichtig. Aber insofern ziehe ich jetzt raus, wie du sagst, dass durch die Abnahme von Routinetätigkeiten und Standards und Datenanalysen eben mehr Raum und Zeit bleibt für die menschliche Begegnung und für das Führen von Leuten, die auch extrem unter Druck stehen. Das ist ja auch mein Bild von Kanzleien. Da ist ja nicht nur die Rechtsberatung im Mandantensinne, dahinter ist ja auch eine innere Logik von natürlich auch ein ökonomischer Aspekt drin. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Paradoxie einerseits für Mandanten effizient zu sein und gleichzeitig willst du von denen möglichst viel rausholen. Das muss man ja mal kann man doch mal offen sagen.
Ne? Insbesondere, ja, klar. Vor allem, wenn du von der Billable Hour lebst,
so ist es.
Hergebrachten Modell der Vergütung im Anwaltsbereich, das wird man extrem in die Diskussion hineinnehmen müssen, ob die Billable Hour tatsächlich die Vergütung der Zukunft ist. Denn am Ende geht es darum, welchen Wert hat mein Output für
Richtig.
Den Mandanten? Und dieser Wert bemisst sich nicht, wie viele Stunden habe ich daran gesessen, sondern tatsächlich, welchen ökonomischen Impact hat das? Welches Problem löse ich für den Mandanten? Und was ist es ihm wert, dafür zu zahlen?
Yeah.
Und das wird ein ganzes System fundamental verändern. Und das ist sicherlich auch eine transformatorische Aufgabe, die durch Leadership, durch Kanzleimanagement vorangetrieben werden muss, wo man alle abholen muss. Weil am Ende berührt es natürlich die Grundfeste jedes Anwalts und jedes Juristen, diese Besorgnis, ich werde durch eine Maschine ersetzt, was aus meiner Sicht nicht der Fall ist. Aber man muss sich in dieser neuen Konstellation mit der Maschine als Junior Associate eben einrichten.
Ja, mal zu dir zu kommen, Erik, du als Führungskraft, wie viele Leute führst du?
Wir haben im engeren Team 8 Leute.
8 Leute, so. Und gibt es da etwas, was du dir als Führungsstil zusprechen würdest?
Also ich sage meinen Mitarbeitern immer und gerade, wenn sie neu starten, bei mir gilt das Sesamstraßenprinzip.
Was ist das?
Wer nicht fragt, bleibt dumm. Insofern immer fragen, immer raus und in den Dialog kommen. Darüber hinaus ist mir persönlich ganz wichtig, jeder hat einen anderen Rhythmus, jeder arbeitet anders. Mir kommt es auf die Qualität an, mir kommt es nicht darauf an, wann ich das mache, wo ich das mache, sondern es gibt Absprachen, die sind einzuhalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das vermittelt und gleichzeitig zeigt, das gilt auch für mich. Mhm. Und dann immer führen mit Vorbild ist sicherlich ein Satz, den mein Team sehr oft hört.
Das brächte mich nämlich auch zur zweiten These. Ich hatte ja vorhin schon eine aufgestellt, dass wenn es nicht gelänge, Konjunktiv, die KI-Thematik früh in die Ausbildung reinzubringen, dann riskieren wir doch eine Generation formal brillanter Juristen, die aber eigentlich faktisch gar nicht mehr führungsfähig sind. Würdest du der zustimmen, der These?
Dem These kann ich zustimmen. Das ist, glaube ich, das große Risiko unserer Branche und auch die Gretchenfrage, die es zu beantworten gilt. Wie kriegen wir das hin, dass wir das juristische Fundament haben, aber gleichzeitig die Befähigung, die technischen Tools, die uns unsere Zeit einfach bietet, auch nutzen können und sinnvoll nutzen können. KI ist kein Selbstzweck und macht uns nicht zu bequemen Anwälten. Im Gegenteil, es ist zwingt uns dazu, und da sind wir bei dieser kognitiven Athletik, dann mal vom Langstreckenlauf umzustellen in den Sprint und auch zu gucken, dass ich dann auch immer Phasen habe, wo ich einen Schritt zurückgehe und schaue, welche Wirkung hat das eigentlich auf das Geschäftsmodell meines Mandanten, auf die Marktstruktur, was wird eigentlich dort verändert und auch zu antizipieren, um dann auch wieder Geschäft zu entwickeln.
Mhm. Wunderbar. Also die kognitive Athletik lässt mich nicht los. Das klingt natürlich auch anstrengend. Athleten, da geht es ja um Wettbewerb häufig und da geht es um körperliche Phasen der Anstrengung. Aber man braucht sich auch wieder, muss sich ja regenerieren, würde ich immer zu dir kommen. Mhm. Wo liegt denn etwa heute deine Wochenstundenarbeitszeit? Kannst du das umreißen?
Ich bin selbstständig, insofern arbeite ich selbst und ständig. Also das typische Bild, ich glaube 50 bis 60 Stunden oder darüber hinaus, okay, ist eine Stundenzahl in der Woche.
Unrealistisch.
Auch mitunter am Wochenende, weil wir eben Dienstleister sind und auch für Mandanten, gerade wenn man im internationalen Kontext arbeitet, die einen anderen Rhythmus haben, eine andere Zeitstruktur. Das ist normal, aber das empfinde ich nicht als Belastung. Im Gegenteil, die Freiheit, die ich habe als freier Beruf, meine Zeit mehr einzuteilen und zu allokieren, das ist eigentlich das große Glück, wenn man Anwalt ist und auch Strukturen, wie wir sie bei Osborn Clark auch vorleben, einfach hat und die ausfüllen kann. Und insofern ist man immer ansprechbar, man ist immer per E-Mail erreichbar, man antwortet. Und wenn man dann sein Fenster nimmt und sagt, jetzt nehme ich mir eine Insel und nehme mir eine Pause, dann ist das auch völlig in Ordnung.
Ja, aber das kommt auch intrinsisch motiviert bei dir rüber. Also wir kennen uns jetzt auch, können wir dazu sagen, schon ein paar Jahre. Und ich erlebe dich da hochmotiviert mit diesen Themen, weil eben Freiheit ist, in solche modernen Themen reinzugehen und nicht nur routinemäßig Akten abzuarbeiten. Vielleicht auch das Privileg des Partners. Junge Menschen, die zu euch kommen, die sehen das vielleicht auch noch ein bisschen anders mit der Freiheit, oder?
Also das ist, glaube ich, also wir versuchen es gut vorzuleben, auch gerade bei den Recruitments und bei den jungen Kollegen und Kolleginnen, das auch zu vermitteln, weil am Ende des Tages der Beruf ist nicht alles. Es gibt das Sozialleben, es gibt die Familie, es gibt andere Interessen, die einfach auch ein Teil eines Lebens sind und die müssen zur Geltung kommen, damit man am Ende einen zufriedenen jungen Menschen hat, der auch Spaß hat an dem, was er macht. Wenn man nur den joggt oder nur sprintet, bringt das am Ende auch nichts, sondern es braucht die Balance. Und da versuchen wir schon sehr darauf zu achten, dass das auch gut funktioniert. Und das ist für mich wesentlich, denn du brauchst am Ende einen klaren Kopf, um wirklich gute Leistung bringen zu können. Und den klaren Kopf kriegt man oftmals nicht im Büro.
Das funktioniert ja hoffentlich nicht nur bei den jungen Menschen, die du führst, sondern vielleicht auch bei dir selber. Wo tankst du denn deine Energien eigentlich auf am Ende einer 50-Stunden-Woche?
Ich versuche regelmäßig Sport zu machen. Ich liebe Tennis. Ich bin gern bei der Familie. Unser Hund, das gibt mir große Freude bei allen Herausforderungen, die das Familienmanagement in einem angespannten Beruf auch so mit sich bringt. Und am Ende des Tages, ich bin sehr gerne an der See, bin sehr gerne auf Sylt, ich liebe das Licht, ich liebe den Wechsel der Winde, der Gezeiten und kann da wirklich sehr gut auftanken.
Schöner Kontrast. Ein Thema hast du nicht erwähnt, das ist auch etwas, was wir teilen, das ist die Faszination Wein.
Das ist richtig, genau. Lebenslanges Lernen ist auch ein Credo, was ich immer meinem Team auch sage, das Interesse eben Wein natürlich als zu trinken und zum Essen und zu kochen, aber dann auch noch zu vertiefen, indem man sich tiefer in das Thema Sommelier hineinarbeitet. Ich glaube, es ist immer schlecht, wenn man nur so eine Mono-Orientierung hat, sondern man sollte mit vielen Themen unterwegs sein, weil das hält wachsam, das hält aufmerksam.
Literaturtipp. Was liest du denn gerade? Was kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Also was ich wirklich empfehlen kann, ist ein Buch, Deep Work heißt das, von Cal Newport. Da geht es, wie gelingt es mir in einer beschleunigten Welt mental gesund zu bleiben? Mhm. Also der Multitasker ist eigentlich nicht das Zielbild, sondern wirklich die Fokussierung, wie kriege ich es hin bei der ganzen Ablenkung, die rechts und links auch durch die Digital Devices mir entgegenspringt, eine tiefe Konzentration fahren zu können. Und das ist gerade in der anwaltlichen Arbeit essentiell. Und dann bin ich ein großer Freund von Louis Bagley, ist ein New Yorker Anwalt gewesen, der viele tolle Bücher geschrieben hat. Und da habe ich zuletzt Hugo Gardners Neues Leben gelesen, was eine ganz rührende Geschichte über das späte Liebesglück im hohen Alter ist.
Also ein Roman?
Ist ein Roman,
sehr schön. Das heißt, das eine, ich stelle es dann in die Shownotes, ja. Das eine ist Deep Work. Das war das Thema, wie bleibt die Balance in Zeiten beschleunigter Arbeitsverhältnisse und Rahmenbedingungen, und das andere habe ich jetzt vergessen.
Hugo Gardners Neues Leben ist ein Roman über einen Mann, der nach Paris kommt, nachdem seine Frau, er ist 76, ihn verlassen hat für einen Jüngeren und dort dann seine alte Liebe wieder trifft und das wunderbar beschreibt, weil er eben die Stadt einwebt und auch das, was es mit ihm macht und auch die Erinnerung.
Schön.
Und es ist ein wunderbares Buch. Also Louis Bagley ist gleich die Nähe, weil er Anwalt ist, aber er schreibt wunderbare.
Ja, schön. Wusste ich gar nicht, dass du auch der Belletristik so zugetan bist.
Doch, genau.
Herrlich.
Der Bücherstapel ist leider immer zu hoch.
Ja.
Aber ich glaube, Lesen ist ganz, ganz wesentlich, weil Lesen hat eine Besonderheit. Es ist mein Film, den ich im Kopf mit den Buchstaben drehe. Und es ist nicht ein Film, der mir jemand anders vorgegeben hat, wenn ich ins Kino gehe. Und das macht Lesen so einzigartig.
Also nicht nur kognitive Athletik, jetzt würde ich sagen, das ist vielleicht auch intellektuelle Ästhetik, die dich auszeichnet. Wunderbar.
Getroffen.
Wieder ein paar Begriffe gefasst. Zum Abschluss würde ich dich gerne einladen zu einem Satzergänzungsspiel.
Ja.
Ich fange einen Satz an und du verendest ihn, ja? Wenn ich heute nochmal vor der Wahl eines für mich passenden Studienfachs stünde oder Berufes, dann
würde ich wahrscheinlich wieder Jura studieren. Auch ich hatte tatsächlich meine Zeit lang mit Medizin auch geliebäugelt, hatte aber schon den Jurastudienplatz. Aber kombiniert mit dem tiefen Verständnis von Technologie, Daten, Wissensorganisation, mal zu probieren, zu coden oder sich einfach mal mit Technologie auseinanderzusetzen im Kontext Jura, das ist ganz wesentlich.
Doppelstudium oder dann einfach die technischen Themen in das Jurastudium einweben? Was wäre dein Vorzug?
Naja, in einer idealen Welt hätten wir einen juristischen Studiengang, der das schon als Pflichtteil mit anbietet. Ansonsten, so wie die Belastungsmöglichkeit auch da ist, das Jurastudium ist sehr herausfordernd, aber es gibt viele tolle Angebote, die man auch nutzen kann, und wer technologieoffen ist und wer Spaß daran hat, der findet da auch etwas, und das kann ich nur empfehlen. Ich selber mache gerade den Prompt-Ingenieur, um mich auch weiter zu qualifizieren.
Wow, auch noch eine weitere Fortbildung.
Genau, einfach weil ich das besser verstehen möchte, wie kann ich KI für mich zunutze machen.
Okay, zweiter Satz. KI macht mir keine Angst, aber skeptisch werde ich, wenn...
Naja, skeptisch werde ich dann, wenn ich Kollegen und Kolleginnen sehe, die glauben, dass sie diesen Wandel und die Veränderung aussitzen können. Es braucht permanenten Wandel und permanente Transformation, und es braucht vor allem erstmal die Erkenntnis, dass sich etwas tut und dass ich nicht mein bisheriges Verhaltensmuster so perpetuieren kann die nächsten Jahre, und das ist ganz, ganz wesentlich. Es ist eine Dynamik und nicht ein statisches Thema.
Und last but not least, wenn ich jungen Juristinnen und Juristen einen einzigen Rat heute hier mitgeben dürfte über diesen Podcast, was wäre der?
Jura ist ein ganz tolles Studium, kombiniert es mit Technologie, aber ganz, ganz wesentlich am Ende ist, bleibt Mensch. Guckt über den Tellerrand hinaus und bleibt nicht nur in euren eigenen Boxen gefangen oder Blasen, sondern bleibt Mensch, weil das ist am Ende der entscheidende Faktor. Da sind wir wieder bei Empathie als Hard Skill. Das kann keine KI ersetzen.
Super. Ja, Mensch, vielen Dank, lieber Erik. Für mich bleibt hängen ein Kernthema: Je klüger die Maschinen werden, desto menschlicher müssen wir alle werden, ihr als Anwälte, aber auch wir als Beratende. Und genau daran liegt dann vielleicht auch der USP, also das zukünftige Differenzierungs- und Alleinstellungsmerkmal, dass wir in der Tat the human factor wieder nach vorne bringen. Danke dir für das hochinteressante Gespräch, lieber Erik.
Danke dir, Kai. Bis demnächst. Tschüss.
Das war's für heute. Der CoachDoc auf Visite mit dem Rechtsanwalt Erik Romba. Ich danke euch fürs Dazukommen, fürs Einschalten. Freue mich auf ein Wiederhören. Sage tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann. Ja, wie hat euch die Episode gefallen? Ich freue mich über Rückmeldungen. Entweder per E-Mail, schreibt mir einfach an kochmann@reflaktor.com oder bewertet gerne die Folge auf Spotify oder hier in den Shownotes. Danke euch sehr und freue mich auf ein Wiederhören.